So, jetzt geht's um unser Thema. Wir haben ja drüber geschrieben über diese ganze Gemeindefreizeit, alles neu, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Weiß ja nicht so genau, was sie dabei gedacht haben. Also zuallererst natürlich, da war natürlich in dieser Vorbereitungsgruppe dieses alte Mai-Lied drin, das anfängt mit alles neu macht der Mai. Muss ganz ehrlich sagen, außer diesem Satz wusste ich von dem Lied überhaupt nichts. Kennen Sie denn das Lied? Also dieses Lied ist uralt, hat das gar nicht gewusst. Also fast 200 Jahre alt ist dieses Lied, wo dieses Mai-Lied besungen wird, das mit dieser Zeile, die allein übrig geblieben ist, unserem Zitatenschatz, da ist. Aber natürlich wäre das nur die absolute Äußerlichkeit, warum das jetzt so schön zusammenpasst mit alles neu macht der Mai und dann haben wir unser Thema alles neu. Das ist ganz, ganz klar. Natürlich kann man auch sagen, alles neu, das ist so ein Rhythmusthema. Wir sind halt wieder mal dran. Es ist wieder mal so eine Runde dran, eine gewisse Auffrischungskur und in dem Hinsicht ist alles neu. Man kann auch sagen, da versucht irgendjemand eine Welle auszulösen, alles neu zu machen, aber am Ende bleibt alles, wie es vorher auch schon war. Aber Sie sind ja alle bibelkundlich fit, absolut fit. Das heißt, wenn Sie hören, alles neu, dann denken Sie natürlich ganz woanders hin. Das hoffe ich doch sehr. Und wenn nicht, dann spätestens ab heute Morgen denken Sie bei alles neu ganz woanders hin. Denn das mit dem alles neu, das hat ja einer gesagt und nicht irgendjemand, das hat ja Gott selber gesagt. Und damit sollten wir auf jeden Fall und wollen wir auf jeden Fall anfangen, das zumindest ganz klar als Überschrift erst einmal hinzustellen, dass das ein Zitat von unserem Gott ist. Ganz am Ende auf dem vorletzten Blatt der Bibel in Offenbarung 21 heißt es nämlich, und der auf dem Thron saß, der sprach, siehe, ich mache alles neu. Ausrufezeichen, ohne Fragezeichen. Ja? Offenbarung 21, Vers 5. Ich mache alles neu. Ausrufezeichen. Das heißt, wenn wir diese Überschrift hören, alles neu, dann denken wir an Jesus Christus. Durch Jesus Christus, das ist das große Ich, was da steht, ist die Voraussetzung geschaffen, dass alles neu werden kann. Nur weil es ihn gab, wie es ihn gab. Weil er nicht beim Vater geblieben ist, weil er Mensch geworden ist, weil er ans Kreuz ging, weil er auferstanden ist, ist dieser Satz zu sagen, siehe, ich mache alles neu. Das ist ein. Und das ist nur dieses große Ich, was da drin steht, sondern es heißt ja auch hier nicht, ich bewahre alles oder ich repariere alles oder ich halte Dinge zusammen, sondern steht dieser wunderschöne Satz da, ich mache neu, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, ein neues Wesen, einen neuen Menschen, einen neuen Himmel, eine neue Erde, alles neu. Das ist das Wunderbare, diese Abwrackprämie, nicht wahr? Sie kriegen endlich ihren Schrott los. Sie müssen ihn nicht mehr reparieren. Sie müssen ja nur die Beulen wieder ausbessern, noch ein bisschen versuchen, die schlimmsten Roststellen für die nächsten 2 Jahre TÜV noch hinzukriegen, sondern weg mit dem Ding und neu. Er macht neu. Also es ist ein ganz großes Ich, mache neu und zwar jetzt die Dimension alles. Ich mache alles neu. Und das hat er sich vorgenommen. Und davon sind wir felsenfest überzeugt, das schafft er auch. Was er sich vorgenommen hat, das setzt er auch um. Diese Gnade, mit der er das tun will, die schafft alles neu. Also wenn wir die Überschrift hören, alles neu, dann vergessen wir erstmal das Fragezeichen und sehen ein ganz großes Ausrufezeichen und sehen den Satz von unserem Gott, aus Offenbarung 21, aus dem großen heilsgeschichtlichen Satz, ich mache alles neu. Aber wie wir es gestern Abend im Lied vom Horst gesungen haben, oh, irgendwo fängt er ja an. Ja, und er fängt tatsächlich an bestimmten Stellen an. Er fängt bei Ihnen, bei mir, bei Menschen an, die des Glaubens sind, die er herausgerufen hat, die an Jesus Christus glauben. Da fängt er an. Das Projekt, siehe, ich mache alles neu, läuft nicht auf einen Schlag, sondern läuft einer langen Entfaltungsgeschichte, bis der Satz am Ende als Vollzug dann gemeldet werden kann. Und so wie wir es in 1. 15 wissen, dann diese vollendete Neuheit der Schöpfung Gottes dem Vater zurückgegeben wird. Aber er fängt irgendwo an. Er fängt bei Ihnen und bei mir an. Wie ist das denn geworden? Ist jemand in Christus? 2. 5, 17, Sie kennen das, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. So kam das. Aber jetzt steht ja hinter diesem Ausrufezeichen und ein kleines Fragezeichen, das sollte schon so ein bisschen ärgern oder ein bisschen herausfordern. Natürlich, das ist Sinn der Sache, dass nicht alles jetzt schon so glatt ist, sondern jetzt sind Sie Christ und ich bin Christ und das sind wir schon seit ein paar Jahren, teilweise seit Jahrzehnten, nachdem wie lange wir im Rennen sind. Und jetzt gucken Sie mal sich an, gucken Sie mal mich an und dann fragen Sie, ja, wo ist denn das Neue? Gucken doch an, sieht doch ziemlich alt aus, der Typ. Also da ist jetzt, also nicht nur vom Alter her, sondern jetzt wirklich im Sinn des alten Wesens, des alten Menschen, was ist denn wirklich neu geworden? Kann man das Neue denn sehen? Kann man es denn packen? Oder bleibt das alles nur sozusagen in einer Art virtuellen Glaubenswirklichkeit, gar so diffus da hängen? Wo ist denn das Neue? Das war das, was so uns herausgefordert hat in dieser Vorbereitungsgruppe für diese Gemeindefreizeit. Und deswegen dachten wir, wir müssen das mal ein bisschen ins Visier nehmen. Wie ist das denn mit dem neuen Menschen in Jesus Christus? Wie ist das denn mit dem? Und hier kann man natürlich in unterschiedlichste Facetten jetzt denken. Und wenn es da um das neue Herz und neue Hände und Füße geht und neue Augen geht, dann hätten wir Rabe hin, Rabe her von gestern Abend noch viel mehr Teile gehabt, die man jetzt in die Neuheit mit hineinnehmen könnte. Aber wir haben jetzt mal drei Perspektiven hineingenommen, in der wir so ein bisschen sondieren wollen, wie diese Neuheit sich präsentieren kann, dieses Neusein in Jesus Christus. Neues Herz, das betrifft zuallererst mich selber. Mich, der ich in Jesus Christus meinen Stand habe. Neue Hände und Füße, das betrifft das Gegenüber, das betrifft die Gemeinschaft, das betrifft die Gemeinde. Und neue Augen, das betrifft in dem, wie wir es jetzt hier lesen und die Texte zusammengesucht haben, der Blick außerhalb der Gemeinde für Menschen, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben. Und das alle haben wir aufgehängt, diese alle drei Themen an Texten aus dem Markus-Evangelium, wo eben das neue Herz, die Hände und Füße in Aktion und die Augen dann auch das entsprechende Sehen haben. Was soll da rauskommen, so am Sonntagnachmittag? Was soll da rauskommen? Wenn es so wäre, dass Ihr geistliches Leben ein bisschen abgestaubt würde, das wäre doch gut. Wenn es so wäre, dass man faktisch wieder die alten Sachen, die im Keller standen, wieder ans Licht holt und merkt, Mensch, das ist ja ein richtiger Schatz, den ich ja habe in meinem Christsein. Wenn es so wäre, dass, als ob da so ein frischer Wind durchzieht durch ein muffiges Zimmer, das wäre nicht schlecht. Wenn es so wäre, dass eine neue geistliche Freude an der Existenz in Christus da wäre, da hätten wir auch nichts dagegen. Wenn es so wäre, dass irgendeine Verkrustung sich lösen werde in meinem eigenen Leben, im Leben der Gemeinschaft, keine Sorge. Verstehen Sie, das ist der Gedankengang, dass das, was in Christus schon da ist, neu wieder ans Licht gebracht wird. Und vielleicht erinnern Sie sich an den orangen Zettel, den Sie, oder gelben Zettel, den Sie gestern Abend da bekommen haben. Vielleicht können Sie die eine oder andere Notiz da machen, sagen, das ist das, was ich an Neuem wieder ins Visier genommen habe, entdeckt habe. Also heute, da geht es ums neue Herz. Wenn es ums neue Herz geht, dann geht es nach biblischem Verständnis um eine neue Person. Der Ausdruck Herz, Querstrich Seele, wir haben noch andere Ausdrücke im Alten und Neuen Testament, meint nach unserem Verständnis, Person ist meine Person, das, was ich als Person darstelle. Dazu gehört natürlich mein Wille, dazu gehört auch mein Verstand, dazu gehört meine Emotion, mein Geist, dazu gehört aber auch meine Prägung, was ich bin, meine Grenzen, ganz klar. All das, was mich bestimmt, die Sozialisation, wie man so schön sagt, ebenfalls, wie eben die Rahmenbedingungen meiner Seele und das, was durch meinen genetischen Bestand in meine Persönlichkeit mit hineingeht, all das ist, macht meine Person, macht mein Ich aus. Das bin ich. So. Und jetzt heißt es da, ich brauche zuallererst ein neues Herz. Ich brauche ein neues Herz. Ich brauche zuallererst natürlich eine Erkenntnis darüber, wie kriege ich ein neues Herz. Und die sagen natürlich, das können wir abhaken. Ja, das können Sie abhaken, ich weiß es. Aber lassen Sie mich es trotzdem kurz sagen. Ich erkläre Ihnen auch gleich, warum. Natürlich wissen wir, wie man ein neues Herz kriegt. Das ist für uns elementare Botschaft. Aber gerade in den letzten Tagen ist das mir das klar geworden, wie wichtig das ist, dass wir elementare Botschaft, die wir alle kennen, jetzt auch konsequent durchziehen und uns damit dieser elementaren Botschaft auch vor Lehrirrtümern hüten. Wie kriegt man ein neues Herz? Ich habe ja nur ein altes Herz. Markus 7, wir haben jetzt Vers drüber gestellt, Markus 7, Vers 6, sagt Jesus, wie fein hat von euch Heuchlern Jesaja geweissagt, wie geschrieben steht, dies Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Und Sie wissen, dass hinter dieser Sprache auf der einen Seite der äußere Kultus, die äußere Religion steht, die äußere Richtigkeit, und auf der anderen Seite das Herz, das Innere, die Person, der Mensch, die entscheidende Beziehung zu Gott steht. So, das heißt, äußerlich im Kultus stimmt alles, alles richtig, alles gut. Aber im Wesentlichen, im Herzen, da ist das eigentliche Problem, sagt der Jesus. Und das sagt er hier ja ganz besonders gegenüber dem Volk der Juden. Dann könnte man sagen, Mensch, da kommen die Juden aber schlecht weg, nicht wahr? Seien Sie beruhigt, Sie und ich als Heiden kommen viel schlechter weg. Bei uns hat man gar keine Hoffnung mehr, dass wir überhaupt einen richtigen Gottesdienst hinkriegen. Im jüdischen Volk hatte man immerhin noch Hoffnung, dass sie in der Lage sind, einen richtigen Gottesdienst hinzukriegen. Von daher ist das noch die normale Kritik. Die richtig heftige Kritik betrifft Sie und mich. Wir sind sowieso gar nicht in der Lage, Gott überhaupt zu dienen. Weder außen, geschweige denn innen. Das Herz ist das Problem. Meine Person ist das Problem. Sie alle kennen den Vers 1. Mose 8, 21. Das Dichten und Trachten des Herzens des Menschen ist böse von Jugend auf. Ein ganz klarer, elementarer Satz. Ich habe bei Lawrence Crabb ein Wort gelesen, das ist absolut wahr. Da heißt es, nur zwei Tatsachen können das Herz des Menschen wirklich verändern. Nur zwei Tatsachen können das Herz des Menschen wirklich verändern. Der Sündenfall und die Gnade. Das ist gut. Nur zwei Tatsachen können das Herz des Menschen wirklich verändern. Der Sündenfall und die Gnade. Das erste haben wir alle erlebt. Hier haben wir alle drin. Dass durch den Sündenfall das Herz des Menschen elementar verändert worden ist. Dazu brauchen Sie überhaupt keine weitere Erklärung. Das erleben Sie jeden Tag um sich herum. Und in ihnen selber drin. Ganz klar, ganz eindeutig. Was hat das Herz des Menschen verändert? Und zwar, verstehen Sie, nicht nur in der horizontalen Ebene, dass wir nicht miteinander klarkommen, dass die Welt ein einziger Haufen von Elend ist. Und nicht nur in ihnen, dass in ihnen alles Mögliche kocht. Sondern, und das vergessen wir oft, das haben wir gar nicht mehr auf der Mattscheibe, die Lage zu meinem Gott selber ist schon gestört und kaputt. Das heißt, das stimmt. Das hat das Herz des Menschen radikal verändert, dieser Sündenfall. Und wie kriege ich jetzt ein neues Herz? Wie kriege ich ein neues Herz? Wie schaffe ich das, dass das wahr wird, was schon der 51. Psalm sagt? Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Woher kriege ich denn dieses Herz? Und da ist eben die entscheidende Antwort schon im Alten Testament. Du von dir aus, sie von ihnen aus, ich von mir aus. Undenkbar, ein neues Herz zu bekommen. Das Herz des Menschen verändern nur zwei Dinge, der Sündenfall und die Gnade. Und deswegen ist der große Ruf der Propheten, was der Mensch braucht, ist ein neues Herz. Kein Umerziehungsprogramm, keine neue Pädagogik, kein nächster Versuch, die Welt zu revolutionieren, unter welchem Vorzeichen auch immer, sei es links oder rechts oder sei es sonst wo in der Mitte, welches Vorzeichen das nächste Konzept der Weltherrschaft auch immer haben möge. Eine echte Veränderung des menschlichen Herzens gelingt nur, wenn er ein neues Herz kriegt. Und ein neues Herz kriegt man nur durch zwei Dinge. Durch den Sündenfall, das haben wir schon, die Veränderung. Oder durch die Gnade. Hesekiel, Kapitel 36, Vers 26, ich will euch ein neues Herz geben. Ich, das sagt zu Gott. Kein Revolutionär, kein Philosoph, kein Parteivorsitzender. Nur der kann das sagen und auch tun. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und deswegen sagt der Apostel Paulus danach in 2. Korinther 3, Vers 3, dass Christus in unser Leben hineingeschrieben hat, nicht auf die steinernen Tafeln, sondern auf die fleischernen Tafeln, nämlich auf ihre Herzen. Verstehen Sie? Warum ist das so wichtig, das zu begreifen, heute wieder neu zu hören, obwohl Sie es alles schon wissen? Weil wir die Konsequenz daraus ziehen müssen. Die Konsequenz daraus ist, dass nach christlichem Verständnis keine andere Chance gibt, ein neuer Mensch zu werden und in Kontakt zu treten mit dem lebendigen Gott, als allein auf dem Weg ein neues Herz zu bekommen, aus einer einzigen Quelle, aus Jesus. Nur aus Jesus. In diesen Tagen wird wieder heftig diskutiert, ob zum Beispiel das Volk Gottes, die Juden, nicht doch einen extra Weg hätten am Kreuz Jesu vorbei. Ob sie es überhaupt bräuchten, ob das Volk Gottes Abrahams, Isaak und Jakobs Volk, ob die tatsächlich den Christus bräuchten, ob nicht ihr Gottesdienst schon Ausreichung genug wäre. Was wäre das fatal? Was wäre das ja fast bösartig, wenn man ihnen das vorenthalten würde, dem zu begegnen, der zuallererst für dieses Volk gekommen ist, nämlich für sein Volk, für die Juden. Römer 1, das Evangelium zuallererst für die Juden und dann auch noch für den Rest, für sie und für mich. Und ich denke an das große Thema der Religion. Sie begegnen allen Menschen immer wieder Menschen, die anderen Religionsgemeinschaften angehören. Und wie schnell, wenn wir nicht klar und sauber denken, geraten wir da in Schlittern und machen alles Mögliche draus. Denken, ach, der sieht ja auch ganz nett aus und der versucht ja auch irgendwie ordentlich seinem Gott zu dienen. Darum geht's doch überhaupt nicht. Dass Menschen andere Religionen nicht ehrenhaft mit bestem Wissen und Gewissen versuchen, in ihrem Religionsdienst unterwegs zu sein, wird ihn hoffentlich niemand abspenstig machen. Aber es gibt keinen Weg vorbei an der einzigen Möglichkeit, ein neues Herz zu bekommen, das ist Jesus. Ich bin der Weg und die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, außer denn durch mich. Johannes 14, 6, das gilt. Deswegen hat Jesus gesagt zu Nikodemus, wenn du von Neuem geboren wirst, von oben, dann kommst du ins Reich Gottes. Dann kommst du ins Reich Gottes. Es ist ganz wesentlich wichtig, dass wir das nicht nur wissen, sondern auch konsequent durchziehen in das, was wir lehren und wovon wir überzeugt sind und was dann auch hinausgeht von der Gemeinde Jesu. Also, jetzt sind sie also ein neuer Mensch geworden. Irgendwann sind sie zum Glauben gekommen. Epheser 4, neuer Mensch, da sitzen sie rum, die neuen Menschen. Neuer Mensch. Eben nicht heranerzogen, keine pädagogische Leistung, sondern von Christus her geschenkt. Das heißt, was ist das Besondere von ihnen und wir? Was ist das Besondere? Das Besondere ist, dass sie jetzt im Wir unterwegs sind. Das ist das Besondere. Das heißt, sie haben doch jetzt Jesus Christus nicht nur sozusagen als Hilfsbrücke, als Hilfsmittel gehabt, um jetzt weiter unterwegs zu sein, sondern sie haben ihn an ihrer Seite und sie kennen die unterschiedlichen Formulierungen in der Bibel durch Christus und mit Christus und in Christus. Immer wieder geht es darum, dass diese Person das Entscheidende meines Lebens überhaupt ist. Ich bin jetzt im Wir unterwegs. Deswegen liebe ich diesen Satz von Apostel Paulus, Galater 2, Vers 20 so sehr, wo Paulus sagt, ich lebe, natürlich lebe ich, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe, natürlich, aber auch wiederum ich nicht. Der Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, normalen Existenz, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Als es allererst an diesem Morgen ist, wenn ich den Weg zum neuen Herzen nicht nur lehrmäßig rekapituliere, sondern mich selber wieder sehen kann, Mensch, was ist das Allererste, wenn wir vom neuen Herzen reden? Das Allererste, wenn wir vom neuen Herzen reden, ist, dass wir sagen, danke. Danke, Gott. Danke, Vater. Danke, Herr Jesus Christus, dass du mir das geschenkt hast. Mensch, ich hätte mein Leben ganz anders leben können. Gucken Sie mal, wie viele Lebensentwürfe um Sie herum gelebt werden. Wird mit keinem tauschen, mit keinem Lebensentwurf. Als mit dem Geschenk, was Gott Ihnen und mir gegeben hat. Dass ich sagen darf, in Jesus Christus bin ich ein neuer Mensch. Und deswegen ist das, was uns bestimmt, auch an diesem Morgen bestimmt und vielleicht einen abstaubenden Effekt haben kann, neu zu danken für unsere Person, die wir sein dürfen in Jesus Christus. Danken Sie dafür, dass Sie in Christus sind. Das ist das Allererste, wenn man vom neuen Herzen redet. Aber dann müssen wir unbedingt einen Schritt weiterkommen. Nämlich, wenn wir uns freuen über unser neues Herz, alles wunderbar, dann kommt das Nächste, dass es ja nun eine ganze Reihe von Missverständnissen gibt um das neue Herz. Und die Missverständnisse um dieses neue Herz kommen eigentlich alle damit zusammen, dass Sie und ich jetzt an Jesus Christus glauben und doch so alt aussehen. Das heißt, dass Sie sagen, ja natürlich bin ich in Christus, natürlich habe ich meinen Stand da, aber jetzt guck doch mal an, Andreas, wie mein Leben aussieht. Guck doch mal, was in meinem Herzen für ein Schrott hochkommt und was mein Herz mir sagt, was ich tun und was ich dann lassen soll und was ich wirklich mache. Es ist furchtbar, wenn ich mir das angucke, was so die ganzen Jahre und Jahrzehnte da gelaufen ist, in dem vermeintlich neuen Herzen. Was ist denn dann die Sache? Und dann kommt eine Erkenntnis, die uns alle betrifft, nämlich die Erkenntnis, dass auf der einen Seite wir ein neues Herz haben und auf der anderen Seite aber wir auch unser altes Herz erleben. Und dann entdecken wir einen ganz wichtigen Begriff, um den dieses Thema heute Morgen natürlich zentral kreist, der in der Bibel immer wieder vorkommt, nämlich den Begriff der Heiligung. Heiligung. Ich weiß nicht, welche Assoziation, welche Emotion diese Vokabel bei Ihnen auslöst. Bei manchen noch nie gehört, das ist die eine Reaktion. Die anderen sagen, haben wir schon abgehakt, schon erledigt. Die nächsten sagen, endlich spricht er einmal darüber. Und die anderen sagen, was für ein verpöntes Wort, bleibt mir weg davon. Das heißt, bei diesem Wort, bei dieser Vokabel Heiligung, kommt ganz Unterschiedliches in uns zu tragen, je nachdem, wie wir geistlich so verortet sind. Heiligung meint doch erst einmal im Vorverständnis, wie ich jetzt mit meinem neuen Herzen in der Existenz meiner alten Person lebe, wie das aussieht, wie das geht. Oder um es mit Paulus zu sagen, Epheser 4, ihr habt den Christus so nicht kennengelernt, jetzt lebt in der Neuheit eures Lebens, wandelt darin. Wie geht das denn? Wenn ich so Menschen begleite, dann entdecke ich meistens so drei Phasen. Erste Phase, ein Mensch kommt zum Glauben, die Anfangsphase. Er entdeckt Christus, wunderbar. Er ist Christ geworden, fantastisch. Träger des Heiligen Geistes, einzigartig. Es kann losgehen, nicht wahr? Menschen sagen, jetzt will ich natürlich in irgendeiner Art und Weise Christus dienen. Selbstverständlich muss mein Leben total auf den Kopf gestellt werden. Wir kriegen die Dinge in den Griff und geben auch Gas. Wir haben auch Anfangserfolge. Aber im Lauf unserer Erfolgsstory der zunehmenden Heiligung merken wir, dass leider die Krisenerfahrungen immer größer werden. Also wir bemühen uns und nehmen immer mehr Benzin rein in den geistlichen Motor, erleben aber, dass zwar die Drehzahl enorm ist, es fängt schon an zu köcheln, aber der Motor setzt nicht so viel um, er bringt das nicht. Es kommt nicht in die Räder rein. Erste Phase. Ergebnis der ersten Phase: Frustration und Enttäuschung. Man guckt die anderen Heiligen an, denkt, bei dem klappt's. Nur bei mir scheint das mit dem christlichen Glauben nicht zu funktionieren. Ich habe immer noch die gleichen negativen Eigenschaften, bin immer noch so gleich, so dämlich, mein Herz denkt immer noch so böse. Erste Phase. Zweite Phase ist das Mittelstück. Im Mittelstück, wenn man dabei bleibt beim christlichen Glauben und nicht als Schläfer versucht, die nächsten Jahrzehnte durchzuziehen, im Mittelstück, da gerät man ins Schleifen lassen. Business as usual, man muss irgendwie durch, also man kann jeden Tag die Grundsatzfrage stellen und guck doch, die anderen sind auch relativ im Durchschnitt, guck mal den an, was der sich leistet, da bin ich ja noch im Durchschnitt vorne. Also das ist die zweite Phase, die ganz viele von uns Christen durchgemacht haben, nach der ersten Hardcore-Phase, die erst schleifen lassen Phase. Und dann kommt die entscheidende dritte Phase und die dritte Phase entscheidet fortan, wo sie ihren Weg lang gehen als Christ. Entweder sie landen in der Verharmlosung oder Verhärtungsabteilung. Ja, Verharmlosung, das Thema hat für mich nichts zu sagen. Oder Verhärtung, ich will damit nichts mehr wissen. Oder sie kriegen eine zunehmende Sehnsucht nach einer echten Christusprägung. Die zunehmende Sehnsucht nach einer echten Christusprägung. Ich will weder in dieser Anfangsphase, die mit Enttäuschung und Frustration zu tun hat, hängen bleiben. Ich will auch nicht im Mittelstück hängen bleiben, wo ich alles schleifen lasse. Und ich will schon gar nicht in die Verhärtung abrutschen. Ich will für mein geistliches Leben eine echte Sehnsucht für Christusprägung behalten. Aber jetzt kommen wir in ein theologisches Problem hinein. Ich hoffe, Sie haben das, nein, nicht nur ich hoffe, ich gehe davon aus, dass die weitaus meisten von Ihnen in ihrer eigenen Persönlichkeit das durchexerziert haben. Wer macht denn jetzt eigentlich was bei der Heiligung? Ist ja gar nicht so einfach. Macht das jetzt der Christus oder machen Sie das? Oder machen Sie halbe? Oder wie läuft das denn jetzt? Nicht wahr? Also da gibt's ganz unterschiedliche Prägungen. Die einen sagen, Heiligung ist überhaupt nicht mein Thema, denn ich bin ja schließlich gerechtfertigt in Christus und damit ist die Sache sowieso erledigt und machen sie es besonders leicht dadurch. Die anderen sagen, das kannst du sowieso vollkommen vernachlässigen, denn du kannst dich ja gar nicht selber heiligen. Wer bist du denn? Das muss auf jeden Fall doch Jesus machen. Ist ja ganz, ganz klar, das macht Jesus. Oftmals führt es dann zu einer Vernachlässigung der Heiligung. Dann schreibt man das Wort Rechtfertigung aus Gnaden ganz, ganz groß und das Wort Heiligung schreibt man dann ganz, ganz klein. Das gibt so bestimmte Prägungen dazu. Dann kann man so weit gehen, dass man sogar sagt, alle Imperative, die der Gemeinde Jesu gesagt werden im Neuen Testament, das sind ja schon 2 bis 4, alle Imperative, die im Neuen Testament gesagt werden, sind Imperative, die der Christus in dir erfüllt. Also eigentlich sagt Christus sich das, was er selber macht. Das ist auf der einen Seite ja halb richtig, aber kann auch wieder ganz falsch werden. Nämlich ein Motto, dann bin ich ja wieder raus. Andererseits, wenn ich das alles machen soll, was im Neuen Testament steht, habe ich ein echtes Problem. Und jetzt bitte ich Sie, dass Sie einmal in Ihrem geistlichen Kopf oder wo auch immer eine Skala sich vorstellen, wo es zwei Extreme gibt, zwei lehrmäßige Extreme. Und jetzt versuchen wir mal ein bisschen klischeeartig die beiden Extreme zu zeichnen. Auf der einen Seite ist der geistliche Typus, der sagt, das ist allein 100% Gottes Sache. Der Mensch kann überhaupt nichts tun, der Mensch ist sowieso unveränderlich, da kannst du gar nichts machen. Für den ist Heiligung von Grund hin her eher ein negativ besetztes Wort. Er ist eher in der Passivität, er ist der Rechtfertigungstyp. Allein in Christus gerechtfertigt und alles andere, no problem, seine Sache. Wenn ich auf dieser Seite bin, dann gerät beim Missbrauch, passiert dann Folgendes. Dann werde ich lässig, was die Sünde betrifft. Dann bin ich sehr schnell bereit, meine Sünden auch zu dulden. Dann fahre ich den Kompromissweg. Dann fahre ich den Durchschnittsweg. Dann lehne ich alles, was mit Heiligung zu tun hat, ab. Und vor allem ärgern mich die anderen mächtig, die einen Weg der Heiligung gehen. Und ich werfe ihnen vor, sie würden menschlich versuchen, da zu operieren. Das ist ein Extrem. Jetzt gehen Sie mit mir auf das andere Extrem, auf der anderen Seite. Da ist der andere Typus. Das ist der Typus, der sagt, der Mensch ist veränderlich, da ist was zu machen. Der sieht Heiligung sehr, sehr positiv. Der ist eher auf der Aktivitätsseite, das ist der Heiligungstyp. Wenn der das Ding missbraucht, dann landet er in Überforderung. Er überfordert sich, er meint, er kriegt das hin. Er landet in der Hybris, ich schaffe das schon, auch ohne Jesus letztlich. Er landet ganz oft in der Enttäuschung und er muss das nicht klar erkennbare Erfolgsergebnis dann oftmals kompensieren mit einer Phase von Selbstmitleid. Jetzt weiß ich, wo sind Sie denn? Auf der Skala. Natürlich sind Sie und ich immer in der Mitte, das ist klar. Aber erst einmal merken Sie, das sind Extreme, die man hat, die man als Einzelperson hat, die man sogar in seinem Leben in bestimmten Bereichen haben kann. Das heißt, in bestimmten Bereichen bin ich eher der Rechtfertigungstyp und in anderen Bereichen meines Lebens eher der Heiligungstyp. Richtet sich vor allem nach der Sündenmenge. Und es gibt auch Gemeindetendenzen. Die eine Gemeindeströmung ist eher auf der Seite, die andere Gemeindeströmung eher auf der Seite. Urteilen Sie mal Langensteinbacher Höhe, ich verrate Ihnen mein Ergebnis nicht. Also, auf jeden Fall ist das klar erkennbar, das sind lehrmäßige Punkte und jetzt muss man das erkennen, dass man da in Extreme rutschen kann. In Extreme rutschen kann. Wer bin ich denn wo? Und warum? Das hängt auch mit meiner geistlichen Biografie zusammen. Das hängt mit denen zusammen, die mich gelehrt haben, die den Christus in mein Bild hineingemalt haben. Wer beim Umfeld? Bin ich eher der Rechtfertigungstyp? Dann neige ich zu einer Vernachlässigung der Eigeninitiative in der Heiligung. Oder bin ich eher der Heiligungstyp? Dann überfordere ich mich eher in meinem Bereich und versuche, die Dinge in den Griff zu kriegen. Also diese Missverständnisse, die muss man einmal klar benennen. Denn nur wenn ich die Missverständnisse benenne, komme ich ja auch raus, sonst ziffe ich andauernd vor mich hin und bleibe mit Jahr um Jahr unzufrieden zurück mit dem Produkt meines Glaubens. Deswegen diese zweite Schleife, einmal die Missverständnisse oder mögliche Missverständnisse, um das neue Herz ins Visier zu kriegen und sich auf der Skala einmal selbstkritisch selbst einzusortieren, wo stecke ich da eigentlich zwischen diesen beiden Extremen. Und damit kommen wir zum dritten Schritt. Es sind der Anzahl 4. Also der dritte Schritt ist, dass ich mich jetzt mal ganz einfach frage, was ist eigentlich das Neue an dem neuen Herzen? Wenn wir das rauskriegen, was das Neue am neuen Herzen ist, dann können wir uns ja mal darauf konzentrieren. Was ist denn das Neue an Ihrem neuen Herzen? Also Sie haben Ihr altes Herz, das wissen Sie selber, und jetzt sind Sie ein neues Herz. Was ist das eigentlich Neue am neuen Herzen? Eine ganz einfache Antwort. Das eigentlich Neue am neuen Herzen ist Jesus. Tatsächlich, ist Jesus. Sie kriegen kein Reglement. Sie kriegen kein Handbuch zur Umsetzung, was Sie jetzt faktisch machen müssen, nachdem Sie jetzt neu geworden sind. Sozusagen das Renovierungsprogramm des alten Herzens. Das kriegen Sie nicht. Die Frage nach der Heiligung, das ist mir sehr, sehr wichtig, die Frage nach der Heiligung ist keine Sachfrage, ist kein Thema, in dem Sinn, verstehen Sie, ist kein Gegenstand. Die Frage nach der Heiligung kann ich nicht wie einen Katalog abarbeiten. Die Frage nach der Heiligung kann ich nicht abhaken. Dann bin ich irgendwann fertig. Das würde zu manchen von uns gut passen. Sag mir, was ich tun muss, und das Projekt ist 2015 abgearbeitet. Das funktioniert nicht. Das ist keine Sachfrage. Heiligung ist eine Personalfrage. Das Neue am neuen Herzen ist eine Person. Das Neue am neuen Herzen ist ausschließlich eine Person, ist Jesus. Sie haben Jesus in Ihrem uralten Herzen. Das macht das Neue aus. Sie haben Jesus da drin. Das begreift man jetzt viel stärker, warum das Alte Testament uns die Grundlage dafür bietet. Sie wissen, dass der Begriff des Heiligseins natürlich aus dem alttestamentlichen priesterlichen Denken kommt. Was war denn heilig? Heilig war zuerst gar nicht erst einmal ein Zustand des Besseren, wie man denken könnte. Sondern heilig war ein Beziehungsbegriff. Heilig war ausnahmslos das, was Gott gehörte. Fertig. Verstehen Sie? Der Topf, der außerhalb vom Tempel gebraucht wurde, und der Topf, der im Tempeldienst gebraucht wurde, war vom Material, von der Qualität, von der Benutzung genau dasselbe Topf. Die Pfanne, die beim Priesterdienst gebraucht wurde, und die Pfanne in irgendeinem Haushalt, war vom Material her genau dasselbe. Was machte die Pfanne zur heiligen Pfanne? Der einzige Unterschied war, sie gehörte zu Gott. Das war der Unterschied. Was macht denn Sie und mich heilig? Sie und mich macht doch nicht heilig, dass wir sagen, wir laufen ein bisschen freundlicher rum und wir sehen ein bisschen netter aus, wir sündigen einige Prozentpunkte weniger oder was auch immer. Hoffentlich gilt das alles auch. Aber das ist doch nicht der eigentliche Punkt, sondern der eigentliche Punkt ist, was Sie und mich unterscheidet ist, warum Jesus. Das macht das andere. Was ist das Neue am neuen Herzen? Jesus. Was ist das Pfund, mit dem Sie in den Heiligungsweg hineingehen? Ihre Moral, Ihre Willensstärke, Ihre Lehrer, Ihre entsprechende Erziehung, Ihr was ich auch immer, das ist alles in Ihr Pfund. Je nachdem, wie Sie konstruiert sind, halten Sie ein paar Jahre durch und je nachdem, wie gut Sie schummeln, kommen Sie auch im Ergebnis klar. Aber das eigentliche Pfund, was Sie und ich haben, ist eine Person. Sie haben Jesus. Das Neue am neuen Herzen ist ausnahmslos Jesus. Und das in allen Facetten. In allen Facetten. Manche haben ein bisschen eingeschränktes Facettensystem, was Jesus angeht. Die müssen ein bisschen Horizonterweiterung praktizieren, das ist schon klar. Das heißt, die laufen nur mit einer Terminologie von Jesus herum. Jesus das Haupt oder Jesus der gute Hirte oder Jesus mein Freund und andere wichtige Aspekte fallen völlig unter den Tisch, wie zum Beispiel Jesus mein Herr, ganz wesentliche Facette. Aber wie auch immer, das, was Sie jetzt haben in dem Neuen, ist eine Person. Es ist ganz entscheidend wichtig. Testen Sie einmal, wie schnell Sie bei der Heiligung zur Sachfrage wegrutschen und nicht bei der Personalfrage bleiben. Heiligung, doch gerade für nachwachsende Generationen von Jesusleuten, ganz, ganz wichtig. Ich sag's mal so, ihr erspart euch viel, 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 viel Enttäuschung, wo manch einer von uns, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, gern früher drauf gekommen wäre. Wenn man nicht zu viel Zeit des geistlichen Lebens in die Sachfrage der Heiligung investiert, sondern möglichst schnell einsteigt in die Personalfrage der Heiligung. Jesus in mir, Christus in mir. Das ist es. Man kann es also, ich weiß, dass solche Leitsätze immer gefährlich sind, weil die immer zum Missbrauch neigen und fehlende Differenzierung haben, aber manchmal sind so Leitsätze auch gut. Man kann also einfach sagen, Heiligung, wenn nicht die Person im Mittelpunkt steht und nur einer von beiden alleine unterwegs ist, entweder ich oder der Herr, führen immer in die Katastrophe. Verstehen Sie? Heiligung, wenn nicht eine Person im Mittelpunkt steht, nämlich die Person Jesus im Mittelpunkt steht und ich immer nur einen ins Rennen schicke, entweder sage, macht er Rechtfertigungsschiene oder mache ich Heiligungszubus, führen immer in die Katastrophe. Heiligung, wo Jesus im Mittelpunkt steht und beide im Boot sind, das ist purer Segen. Unterschied klar? Heiligung, wo nur die Sachfrage im Mittelpunkt steht, oder nur einer ins Rennen geschickt wird, entweder Gott oder ich, führt in die Katastrophe. Heiligung, wo Jesus im Mittelpunkt steht und wo wir beide im Rennen sind, das ist echter Segen. Denn das ist das Spannende. Nichts, absolut nichts Ihres Lebens muss mehr geschehen im Singular. Das haben viele von uns, ich schließe mich da gerne ein, in vielen Stellen Ihres Lebens noch nicht begriffen. Wir leben unglaublich stark im Singular. Der Singular sagt, ich muss, ich kann, ich sollte, ich dürfte, ich müsste und wie auch immer, das ist der Singular. Der Singular führt Sie immer an die Wand, immer, immer. Dass wir das lernen, im Plural zu reden, weil das uns in Christus geschenkt ist, sind wir. Natürlich kann ich sagen, ich lebe, aber doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, ich lerne, im Wir zu leben, tatsächlich im Wir zu leben. Das ist die entscheidende Voraussetzung, echt fruchtbare Heiligung. Echt fruchtbare Heiligung. Jesus ist da und dann leben wir, er und ich, jetzt mal diesen Tag. Da ist weder er raus, noch ich raus. Und er ist mittendrin. Kommen wir deswegen zum vierten. Also, wenn ich beim ersten Schritt begriffen habe, wie ich den Weg zum neuen Herzen kriege und deswegen meinen Gott einfach auch heute Morgen, wir wollen ja nachher miteinander beten, ja, einfach heute Morgen auch miteinander danken will für mein und für dein Leben mit dem neuen Herzen, was uns geschenkt worden ist. Wenn ich mit einer gewissen Reflexion sehe, wo ich selber Missverständnis über das neue Herz habe und deswegen mich immer wieder selbst ausgetrickst habe, kann ich ganz klar sehen, was ist eigentlich das Neue am neuen Herzen. Es ist Jesus. Und jetzt lebe ich im Plural. Ich lebe immer im Plural. Dann allerdings, dann kann ich doch auch leben mit dem neuen Herz, oder? Und sehen Sie, es hat mich immer beim Nachdenken der biblischen Texten überrascht, ja, muss ich wirklich sagen, überrascht, mit welcher Souveränität, ja, fast Lockerheit, die ganzen apostolischen Lehrer das Thema der Heiligung der Gemeinde Jesu präsentiert haben. Die haben nie 53 Mal sich entschuldigt, ihr solltet auch noch ein bisschen darauf achten, dass euer Herz ein bisschen besser wird und sorry, dass ich es nochmal sagen muss, aber lügt doch nicht so viel oder jetzt versucht doch mal auch ein bisschen lieb zu haben. Haben sie sich nie für entschuldigt, warum nicht? Weil die nie in ihrem Denken in diesen Extremen gedacht haben, in diesem Sachproblem oder in diesem, das macht der Mensch und das macht Gott, sondern für die war das viel normaler. Was ist denn geschehen? Der Christus wohnt in euch. Ihr lebt im Plural. Und weil wir im Plural leben, kann er dem Singular, nämlich ihn und mir, locker die Imperative vor den Latz knallen. Locker. Die mache ich nie allein. Aber die macht auch nicht einfach er. Verstehen Sie? Sondern jetzt kommt der Plural des Glaubens. Dann gehen wir das jetzt einmal an. Wir, wer denn? Jesus und ich. So ist Heiligung. Dann allerdings darf ich in diesen Prozess hineingehen und sagen, und jetzt möchte ich, dass die Neuheit des Lebens in meinem Leben auch zum Tragen kommt. Tatsächlich. Damit Sie nicht nervös werden. Keine Sorge, Sie werden mit dem Projekt, und ich auch nicht, wir werden mit dem Projekt auf dieser Seite nicht fertig. Klar, es gilt der schöne reformatorische Satz, es bleibt bis zum Ende, der Gläubige ist simul justus et peccator. Er ist zugleich der Gerechtfertigte und der Sünder. Das bleibt, bis er uns wegholt in der Entrückung, ganz klar. Aber das enthebt uns doch nicht zu sagen, ich darf jetzt in der Neuheit wandeln. Das heißt, wenn der Jesus in mir ist, dann darf das in diesem alten Andreas auch erkennbar werden. So, wie denn? Nicht erschrecken, ich habe 5 Fremdworte extra schön, damit zusammenklingen, Ihnen gesagt. Manche sind bekannt, manche nicht. Ärgern Sie sich dran, dann merken Sie sich auch. Also, auf jeden Fall, das Erste, was ich tun darf, ich darf mich konditionieren. Das darf ich. Das ist auf manche ein ganz schreckliches Wort. Das ist ein schönes Wort, ich sage es Ihnen. Sie sind alle schon konditioniert. Alle von Ihnen sind konditioniert. Das heißt, Sie laufen in ganz bestimmten Bedingungen, die Sie drin haben, mit denen Sie Ihr Muster Ihres Lebens leben. Ach, das wissen Sie doch, wie Sie konditioniert sind. Nein? Doch. Sie kommen Sonntagmorgens hierher. Und dann läuft tatsächlich der ihnen über den Weg. Und sie müssen gar nichts machen. Und der muss auch gar nichts machen. So nur in der Begegnung läuft was ab. Eine Konditionierung. Ist alles fertig. Der Sonntag ist gelaufen. Sie wechseln den Sitzplatz. Und was von der Kanzel nachher kommt, ist sowieso erledigt. Oder sie kommen in den großen Saal und denken, welche Musikabteilung ist heute dran? Und zack, läuft die Konditionierungsspule. Und Sie wissen, seien Sie doch ehrlich zu sich. Schon ist nachgelesen. Aber auch positiv. Nicht wahr? Wenn Ihr Fanclub was sagt, zipp, alles wunderbar. Sie und ich, das ist menschlich. Der Mensch ist konditioniert. Er kann gar nicht anders, auch nicht ungut. Nur, jetzt kommt das Tolle. Ich darf mich konditionieren. Natürlich. Ich muss nicht in den alten Mustern bleiben bis zum jüngsten Tag. Das muss ich nicht. Und das will ich auch nicht, weil ich in der Neuheit des Lebens unterwegs sein möchte. Also, wo die Konditionierung bei mir deutlich werden. Der Heilige Geist schon seit 53 Jahren sagt, das solltest du nicht noch weitere 10 Jahre pflegen. Dann darf ich sagen, gut Herr, dann möchte ich dieses Muster ablegen und ein neues Muster einbringen. Nur Sie wissen, das geschieht nicht von heute auf morgen. So gut, wie Sie und ich sich 20, 30, 40 Jahre konditioniert haben und die Rille, um es mit Conny Straubs Sprache zu sagen, drin ist, kriegen Sie nicht gleich von heute auf morgen eine neue Platte. Aber man kann. Und es ist etwas Wunderbares zu entdecken, wie die Neuheit des Herzens auch in neuen Verhaltensmustern einer neuen Konditionierung ankommt. Was Schönes, zu merken, Herr, ich möchte unter einer neuen Konditionierung laufen. Wenn der auftaucht, das soll bei mir was anderes auslösen. Das kriege ich hin. Das darf ich hinkriegen. Wer denn kriegt es denn hin? Wer? Wir. Wir kriegen das hin. Das ist keine Sachfrage, verstehen Sie? Aber wenn die Konditionierung ist etwas ganz Entscheidendes, um gute neue Muster einzuüben. Sie leiden doch selber und ich doch auch unter alten Mustern, die uns manchmal so furchtbar das Leben schwer machen. Und es lohnt sich doch, Schwestern und Brüder, es lohnt sich doch. Zu sagen, ich möchte nicht die nächsten 5 und 10 Jahre unter dem Muster leiden und andere auch noch damit schädigen. Sondern ich möchte ein neues Muster für mein Herz haben. Ich konditioniere mich. Dann gehen Sie mit Christus das an. Es geht. Sie sollten nicht gleich an allen Stellen gleichzeitig anfangen. Sie sollten ein bisschen Geduld haben. Sie sollten Rückfälle nicht zum Abbruch des Experiments führen lassen. Das wissen Sie alles auch. Aber nehmen Sie das an. Die Neuheit des Herzens darf mit neuer Konditionierung gelebt werden. Was Schönes. Dann natürlich das, was auch getan werden kann mit dem Jesus in mir, mit dem Plural, mit dem ich lebe, ich darf das jetzt trainieren. Ich sage es mal so, um mit Peter Lautersack zu sprechen, jeder Muskel, der nicht trainiert wird, nicht wahr, der baut ab. Ja? Das heißt, wenn ich nicht diesen Jesus-Muskel, den ich habe, jetzt benutze, ihn nicht nutze, dann werden Sie sich nicht wundern, wenn Sie plötzlich mal brauchen, da haben Sie nichts, da ist nichts da. Sind Sie außer Puste, liegen Sie flach da. Ja, das heißt, Sie müssen diesen Jesus-Muskel tatsächlich nutzen, richtig damit trainieren. Und das geschieht nicht im einmaligen Vorgang, sondern, Sie sind ja jetzt alle angelernt in dieser Gemeinde, was solche Muskelsachen betrifft, immer in der Konstanz, das muss aufrechterhalten bleiben. Wer nicht weitermacht, fällt zurück, Sie kennen seine Sätze, er kann es viel besser als ich. Also, aber das betrifft auch das geistliche Leben. Verstehen Sie, wenn Sie den Jesus-Muskel nicht nutzen, dann werden Sie in diesem Trainingsprogramm morgen übermorgen natürlich entsprechend schwach unterwegs sein. Wenn Sie aber diesen Jesus-Muskel nutzen, tatsächlich trainieren, und das ist egal, welche Übung Sie da machen, dann merken Sie, wie im Lauf von Monaten und Jahren Sie anders mit diesem Jesus-Muskel operieren. Ich möchte ein ganz schlichtes Beispiel Ihnen sagen, was mich selber betrifft. Als ich hierher kam auf Langensteinbacher Höhe, nach so etwa 4, 5 Jahren habe ich gemerkt, jetzt bin ich an eine ganz eigenartige Vertrauensgrenze gekommen. Wo ich merke, wenn ich jetzt diesen Jesus-Muskel nicht weiter trainiere, dann werde ich von Angst bestimmt sein. Von Angst. Falsche Entscheidungen zu treffen, die Dinge nicht weiter fortzuführen, innerlich zu blockieren, die Dinge nicht weiterzumachen. Ich muss jetzt diesen Jesus-Muskel trainieren. Das geht nicht anders. Sonst bin ich hier raus aus dem Fenster. Weg, weg. Und dann zu sagen, jetzt Herr, möchte ich das eine tun. Ich möchte diesen Muskel trainieren im Thema Vertrauen. Das möchte ich jetzt trainieren. Und dann geht's los. Hat er gehört. Und glauben Sie mir, von der Zeit an gab er mir so viele Notwendigkeiten zu vertrauen, dass ich fast gezwungen wurde, diesen Muskel zu benutzen. Und dann zu sagen, und ich merke mit dem Nutzen, mit der Benutzung des Muskels tatsächlich, dieser Jesus-Muskel, in Anführungszeichen, Sie werden es jetzt nicht mechanistisch verstehen, besser funktioniert. Herr Jesus Christus, wir gehen diesen Tag heute an. Du kennst die Schlachten, die dran sind. Du kennst die Felder, die heute beackert werden müssen. Du kennst die ganzen Töpfe, die auf dem Herd stehen. Und du kennst auch die Temperatur, welcher Deckel uns fast um die Ohren fliegt. Ich möchte dir vertrauen. Du warst gestern da, du bist heute da. Was macht dann Jesus höchstwahrscheinlich? Dann stellt er ihn höchstwahrscheinlich noch zwei Töpfe mehr drauf. Denn das macht Peter Lautersack auch, nicht wahr? Wenn Sie mal denken, jetzt haben Sie es endlich geschafft, juhu, ich kann mich bewegen, dann sagt er ja nicht, jetzt kann ich gehen, sondern sagt er, gut, dann können wir endlich weitermachen. Ja, das heißt aber, das ganz entscheidend zu sehen, da darf meinem neuen Herzen was passieren. Ich darf diesen Jesus-Muskel trainieren. Und Sie müssen selbst Ihre Kreativität in Gesprächsgruppen und hier austauschen, wie Sie das machen. An welcher Stelle bei Ihnen dieser Jesus-Muskel, der Plural, eingeübt werden muss. Das ist bei Ihnen ein ganz anderes Thema. Aber dass das dazugehört, trainieren Sie diesen Muskel. Trainieren Sie diesen Muskel. Und Sie werden erleben, wie die Neuheit des Lebens darin sichtbar wird. Drittes Stichwort. Sie dürfen auch experimentieren. Also nicht nur konditionieren, ich kriege neue Muster, nicht nur trainieren, diesen Jesus-Muskel trainieren, zu sehen, Mensch, tatsächlich, da darf was Neues entstehen, sondern auch experimentieren. Das heißt, ich darf mit meinem Jesus Wagnisse eingehen. Das ist ja selten, dass ich gleich die Welt verändere, aber dass zumindest in meinem kleinen Sektor des Daseins sage, Herr Jesus Christus, ich gehe jetzt mal einen Schritt, da bin ich bisher so noch nicht gegangen und ich wage das jetzt mit dir. Ich habe da noch nie das getan, mich in dieser Arbeitsgruppe eingebracht oder ich habe den Gedanken noch nie gedacht oder ich habe das Gespräch mit der Frau noch nie geführt oder das habe ich noch nie gemacht oder wie auch immer. Dass ich sage, jetzt gehe ich mal einen weiteren Schritt mit Jesus. Ich wage das. Viele von uns, ich kriege das doch mit aus der Seelsorge, die schleichen wie die Katze um den heißen Brei. Ja, die sind dauernd da drumherum und sagen, soll ich nicht. Die meisten von uns sind eher von der zögerlichen Abteilung, sagen vielleicht in 5, vielleicht in 10 Jahren, da ist der Herr schon lange da, du musst das jetzt machen. Jetzt. Und ich sage, Herr Jesus, ich gehe jetzt den nächsten Schritt mit dir und Sie wissen doch, wie gut Ihnen das im Rückblick getan hat, wo Sie, auch wenn es nur Millimeter waren, Schritte mit Jesus gegangen sind und Sie erlebt haben, ich stehe in der Neuheit des Lebens, in dem ich wandeln darf mit Jesus. Das vierte Wort, ich glaube, das kennen Sie ja, mir fiel kein besseres ein. Sie dürfen auch Ihr neues Herz saturieren. Saturieren heißt befriedigen. Befriedigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr neues Herz muss saturiert sein, befriedigt sein. Befriedigt sein. Das heißt, was Entscheidendes, um der Neuheit im Plural zu leben, ist, dass Sie satt werden bei Jesus. Satt werden bei Jesus. Das müssen Sie. Das brauchen Sie gerade dann, wenn zum Beispiel Not in Ihr Leben hineingekommen ist oder wenn Sie über alles gar nicht mehr hinausgucken oder wenn Fehler, auch wenn Sünde Sie massiv niederdrückt oder wenn die Durchschnittlichkeit Sie so armselig macht, dass Sie neu sagen, ich werde jetzt satt werden bei Jesus. Manchmal reichen das schon 5 Minuten, glauben Sie es mir. Man kriegt einen Snack in 5 Minuten runter. Dass ich satt werde bei Jesus. Sag, Herr Jesus, ich muss aus dem ganzen Salat, ich muss jetzt erstmal zu dir. Ich bin so weit weg. Ist alles so chaotisch. Ich bin alles so furchtbar und bescheuert. Und mir hilft jetzt überhaupt nichts, als dass ich zumindest mal den ganzen Salat dir sage. Kümmere dich drum. Und dann müssen Sie das Geschäft, ich auch, nicht wahr? Geht dann weiter, fragt der keiner nach ihr. Aber dann sind Sie mit so 5 Minuten satt geworden in der Gegenwart von Jesus und sagen, jetzt gehen wir weiter in die Schlacht des Tages. Aber Oh, bitte vergessen Sie das nicht. Ganz viele von uns schaffen ihren Tag nicht, weil sie nicht genug gegessen haben. Die sind nicht satt bei Jesus. Und dann laufen sie wie so ausgetrocknetes Obst herum, nicht wahr? So sehen sie auch aus. Aber dass man es neu wieder begreift, dass ich satt werden darf bei Jesus, satt werden und merke, er ist für mich da, er ist die Quelle meines Handelns. Er ist der Anker, der mich hält. Er ist der große Vergeber meiner Sünden. Er ist der, der immer neu die Rechtfertigung mir wieder präsentiert. Er ist der ewig Treue, der nicht lässt. Punkt, 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 Punkt. Satt werden. Saturieren Sie Ihr Herz. Ganz wichtig. Und, letztes Wort, ich darf mein Herz auch dynamisieren. Ach, das kennen doch die, die schon ein paar Jahre mit mir unterwegs sind. Am Anfang denkt man doch, ich bin Christ geworden. Halleluja, wunderbar. Das Leben gehört mir. Herrlich. Einzigartig. Und dann kommt man durch diese Phasen der Heiligung durch, ist vielleicht irgendwann angekommen, im Plural, nicht wahr, des Glaubens, sagt, Herr Jesus, wir beide, dein Tag. Und trotzdem, sie spüren es doch, sie spüren es doch. Es fehlt doch was. Da ist doch ein Bruch drin der Beziehung zwischen ihnen und Jesus. Und das liegt nicht nur daran, dass sie ihr altes Herz noch haben und nicht so richtig willens sind und nicht so richtig da in den Prozess eingestiegen sind, sondern es bleibt, auf dieser Seite der Erde bleibt eine Grenze der Gemeinschaft zwischen mir und meinem Herrn Jesus Christus. Wozu führt das? Das führt nicht dazu, dass ich sage, ach wie schade, sondern nach dem neutestamentlichen Verständnis gibt das ihrem Herz einen Dynamisierungsprozess. Nämlich, dass der Christus doch ihn und mir versprochen hat, die Grenze, die heben wir irgendwann auf. Wenn du zu mir kommst, sei es, dass ich durch das Tal des Sterbens hindurch dich zu mir ziehe, sei es durch den Vorgang der Entrückung, der Wegnahme der Gemeinde, werde ich diese Grenze der Gemeinschaft zwischen dir und mir aufheben, sagt Jesus. Das heißt, in jedem Jesusleben, das ist gesund, steckt eine Mangelerscheinung, die darin ihren Grund hat, dass sie sagen, irgendwann, Herr, wird es jetzt Zeit, dass du diese Wand einreißt zwischen dir und mir. Wie heißt es im ersten Johannesbrief? Wir werden dann ihn sehen, wie er ist. Dann ist diese Gemeinschaft, dann ist der Plural noch ganz anders da. Siehe, ich will Neues schaffen. Hat er doch getan. Er ist in ihr Leben, er ist in mein Leben eingezogen. Er ist das Neue. Er ist das Neue. Er schafft den Plural aus diesem einsamen Ich des alten Herzens von Andreas Schäfer, wo dieser traumhafte Plural, Jesus und ich, siehe, ich will Neues schaffen. Danke. Aber es heißt auch, jetzt wächst's auf. Ach so, ja wo denn? Ach da, konditionieren, trainieren, experimentieren, saturieren, dynamisieren, jetzt wächst auf. Erkennt ihr es denn nicht? Seht ihr's? Wo Jesus dasteht und sagt, wir könnten den Plural heute noch ein bisschen verstärken. Und dann lebe ich tatsächlich mit diesem neuen Herz. Nicht mit der Sache, mit der Person, mit Jesus. Ich bete. Je länger wir mit dir leben, Herr Jesus Christus, desto dankbarer sind wir dir, dass du uns nicht in diesen hoffnungslosen Religionsprozess hineingeschoben hast. Dass du nicht eine weitere Spielart all der hoffnungslosen Versuche bist, in irgendeiner Art und Weise zu Gott zu kommen. Was sind wir froh, dass du uns ein neues Herz gegeben hast. Und das Neue am neuen Herzen, das bist du. Und so beten wir dich an diesem Morgen an, über dem Christus, im Bruder, in der Schwester, in mir. Hab von Herzen Dank, dass du uns auch aus Missverständnissen, aus Irrtümern, aus Irrläufern, aus falschen Wegen herausholen möchtest, auch aus Einseitigkeiten herausholen möchtest. Dein Heiliger Geist weist uns den Weg. Und dann dürfen wir, du und ich, unseren Weg neu gehen. Du weißt, wo ich neue Muster brauche. Du weißt, wo es weiter zu trainieren gilt. Du siehst auch, wo Experimente anstehen, die du gerne haben möchtest. Und du möchtest mich satt machen, Tag für Tag. Und du ziehst mich in einer immer stärker werdenden Dynamik zu dir hin, zu dir, meinem Gott. Danke für diesen Plural. Danke für dieses Wir. Danke für das Neue am neuen Herzen. Danke für die Heiligung. Amen.